HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karwick, Julika Tillmanns, Christoph Schröder und Nicole Abraham. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir in der Hörbuchzeit den Gewalten trotzen, die über den Menschen hereinbrechen können. In unserer ersten Besprechung berichtet der Filmemacher Werner Herzog vom Gehen im Eis, eine Reise von München nach Paris, die einem höheren Zweck dient. In Erschütterung von Percival Everett gerät das Leben des Protagonisten durch eine Nachricht völlig aus den Fugen und in Ein simpler Eingriff von Jael Inukai hinterfragt eine Krankenschwester ihre Arbeit und Identität. Natürlich haben wir auch wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch für Sie von keinem Geringeren als Barack Obama, ein amerikanischer Traum. Es folgt das Hörrätsel, damit Sie auch heute wieder was zum Knobeln haben. Werner Herzog wurde 1942 in München geboren und lebt heute in Los Angeles. Er ist Regisseur, Produzent, Schauspieler und eben auch Autor. Seine Bücher, Die Eroberung des Nutzlosen und Das Dämmern der Welt, sind bereits als Hörbücher erschienen. Neu dazugekommen ist die Lesung des Buches Vom Gehen im Eis. München, Paris, 23.11. bis 14.12.1974. Aus dem Jahr 1978. Dorothee Meyer-Karwick, das ist ein äußerst außergewöhnlicher Titel. Was hat's damit auf sich?
Das ist die Lesung eines Textes, den Werner Herzog eben Ende 1974 geschrieben hat, und zwar als Tagebuchaufzeichnung. Und dann wurde dieser Text 1978 veröffentlicht. Der beschreibt eine wichtige Episode in seinem Leben. Damals ist die von ihm bewunderte Filmhistorikerin Lotte Eisner schwer an Krebs erkrankt. Und das war eine Nachricht, die Werner Herzog sehr erschüttert hat. Und dann fasst er einen Plan. Er will von München zu ihr nach Paris, und zwar wandern. Und er glaubt, sollte er die französische Hauptstadt erreichen, dann würde die von ihm verehrte Filmhistorikerin Lotte Eisner überleben. Und dazu hören wir gleich mal einen Ausschnitt, gelesen vom Autor.
Die Eisnerin darf nicht sterben. Sie wird nicht sterben. Ich erlaube das nicht. Sie wird nicht sterben. Sie wird nicht. Nicht jetzt. Das darf sie nicht. Nein, jetzt stirbt sie nicht, weil sie nicht stirbt. Meine Schritte gehen fest. Und jetzt zittert die Erde. Wenn ich gehe, geht ein Bison. Wenn ich raste, ruht ein Berg. Wehe. Sie darf nicht, sie wird nicht. Wenn ich in Paris bin, lebt sie.
Tja, das war ein Ausschnitt aus Vom Gehen im Eis von und mit Werner Herzog, Filmemacher und Autor. So macht er sich dann eben auf den Weg. 3 Wochen lang wandert er von München nach Paris.
Jetzt müssen Sie uns noch kurz was über diese Lotte Eisner sagen. Warum war sie so wichtig für Werner Herzog?
Also die Jüdin Lotte Eisner, Jahrgang 1896, hatte Kunstgeschichte, alte Geschichte und Archäologie studiert und sie wurde eine der ersten Filmkritikerinnen. Sie emigrierte 1933 nach Paris und überlebte den Holocaust. Sie war dann Chefkonservatorin der Cinémathèque Française, dem französischen Filminstitut, setzte sich seit den 60er Jahren sehr für Regisseure des neuen deutschen Films ein und wurde von diesen daher regelrecht verehrt und so auch eben von Werner Herzog.
Wer heute so eine Wanderung machen würde, der hätte ja ein Handy dabei, der würde täglich twittern oder seine Reise bei Instagram oder in einem Blog festhalten. Alle Welt wäre ja hautnah mit dabei. Anders war das sicherlich 1974.
Ja, in der Tat. Es gibt kein Handy damals, keine Fangemeinde, keine Videoaufzeichnung, sondern Werner Herzog ist ganz allein unterwegs mit einem Kompass, den er dann irgendwann verliert, und seinem Tagebuch eben geht er los. Und auch Lotte Eisner selbst weiß übrigens von nichts.
Und was hat er auf seinem Weg erlebt?
Also erstmal durchwandert er so die typisch süddeutsche Landschaft mit viel Wald, vereinzelten Höfen. Später sieht er dann auch relativ hässliche Industrieorte, langweilige breite Straßen. Insgesamt ist es ein sehr einsamer und sehr mühseliger Weg. Das Wetter ist furchtbar mit Schneegraupel und Sturm. Und er hat auch Mühe, eine Übernachtung zu finden. Nicht immer ist es ein Gasthof.
In der Dunkelheit rüttelte ich an der Türe eines erleuchteten Stalls. 2 ältere Frauen waren beim Melken, dann gibt es noch 2 Mädchen hier, 10 und 5. Das ältere Mädchen war zunächst sehr verstört, weil sie, wie sich später herausstellte, sicher war, ich sei ein Räuber. Sie wurde aber dann zutraulich. Und ich musste vom Urwald, von Schlangen und Elefanten erzählen. Sie versuchte, mir durch Fangfragen auf den Zahn zu fühlen, ob das auch wirklich wahr sei, was ich erzählte. Die Küche ist sehr ärmlich, die Verhältnisse bedrückend, aber die beiden Frauen haben mir ohne Nachdenken einen Winkel zum Übernachten gegeben. Die eine verwunderte sich, was aus Freddy geworden sei. Der habe doch so schön gesungen und die Gitarre sei sein Freund gewesen. Eine kleine, rabenschwarze Katze ist hier. Sie hat einen kleinen weißen Fleck an der Schwanzspitze und versucht, Fliegen an der Wand zu fangen. Das ältere Mädchen hat Mengenlehre. Mein Messer gebe ich ihr über die Nacht, dass sie, falls ich doch ein Räuber sein sollte, vor mir sicher sein kann.
Aber mitunter findet er nicht mal eine Privatunterkunft.
Hinter Volkertsheim Übernachtung in einem Strohstadel, weit und breit war sonst nichts, und so blieb ich, obwohl es erst 16:30 war. Was für eine Nacht! Der Sturm wütete so, dass es die ganze Bude, die festgebaut war, nur so schüttelte. Regen und Schnee sprühten beim Dachfirst herein und ich grub mich ins Stroh. Einmal wachte ich auf mit einem Tier, das auf meinen Beinen schlief. Als ich mich rührte, erschrak es noch mehr als ich selber. Ich glaube, es war eine Katze. Der Sturm wurde so gewalttätig, dass ich mich nicht erinnern kann, je so etwas erlebt zu haben.
Das ist das Prägende bei dieser Wanderschaft, dass das Wetter so unglaublich schlecht ist. Außerdem verläuft er sich, er bekommt Blasen, die Achillessehne entzündet sich, er ist zum Teil richtig demoralisiert, aber Werner Herzog gibt nie auf.
Das ist ja keine übliche Reisebeschreibung. Wie würden Sie denn den Stil beschreiben?
Nee, das ist wirklich kein durchgehender Text, sondern es sind wirklich eher so einzelne Notizen des Gesehenen und seiner Gedanken. Man erkennt sofort den Filmemacher dabei, der mit wachen Augen so das Besondere der im Prinzip alltäglichen Umgebung erkennt. So entsteht dann auch im Kopf des Hörers eine Abfolge von sehr eindrücklichen Bildern und Szenen, die auch zum Teil fast so eine surreale Anmutung haben.
Dann passt die Sprechhaltung ganz gut.
Ja, finde ich auch. Also die Stimme ist ja sehr sperrig, sehr erdig, sehr schwer, wirkt sehr körperlich. Die Sätze verbinden sich nicht geschmeidig so zu einem Ganzen, sondern jeder Satz steht sozusagen in einem Rahmen. Aber eben diese Sprechweise passt sehr gut zum Stil. Übrigens, ja, es ist eben eine ältere Aufnahme von 2007, also Text von 1974, als Buch herausgekommen 1978. Die Sprache Aufnahme von 2007 und als Hörbuch herausgekommen 2022.
Ich gehe davon aus, dass er es bis nach Paris geschafft hat.
Ja, Werner Herzog ist angekommen. Das sind immerhin 800 Kilometer Weg gewesen in gut 3 Wochen. Kann man mal ausrechnen, das ist ganz schön viel. Manchmal hat er sich auch mal vom Auto mitnehmen lassen, aber wirklich nur für sehr kurze Strecken. Und Werner Herzog kommt dann bei Lotte Eisner an, übrigens ohne zu sagen, was er auf sich genommen hat. Vielleicht hat er so das Gefühl, den Zauber dadurch zu brechen.
Und? Hat der Zauber gewirkt? Hat Lotte Eisner die Krankheit überlebt?
Ja, das hat sie. Sie starb dann erst 9 Jahre später mit weit über 80 Jahren.
Warum ist der Text heute noch hörenswert?
Ja, weil es ein Text ist, der zeigt, dass die größten Abenteuer auch direkt vor der Haustür liegen können und weil Werner Herzog solch eine wirklich beeindruckend präsente Stimme hat. Ich habe es sehr, sehr gern gehört.
Werner Herzog, Vom Gehen im Eis, München, Paris, 23.11. bis 14.12.1974. Die ungekürzte Autorenlesung gibt es auf einer MP3-CD mit einer Dauer von 4 Stunden und 4 Minuten. Sie kostet 18 Euro und ist bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen. Der 1956 geborene US-amerikanische Schriftsteller Percival Everett hat in den USA bereits mehr als 20 Romane veröffentlicht, ist aber in Deutschland bislang kaum bekannt. Sein im Original 2020 erschienener Roman Telephone, der nun unter dem Titel Erschütterung auf Deutsch erschienen ist, stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den Pulitzerpreis. Everett, der an der University of South California Literatur lehrt, erzählt darin die Geschichte eines Universitätsprofessors, dessen Tochter unheilbar erkrankt. Die ungekürzte deutsche Hörbuchfassung hat Christian Brückner eingelesen. Christoph Schröder hat Erschütterung für uns angehört.
Wenn Christian Brückner einen Roman als Hörbuch einliest, beginnt automatisch ein Wettkampf. Kann der Text in seiner literarischen Qualität mit der charismatischen Stimme Brückners mithalten? Poliert seine raue, kehlige Intonation den Text auf? Oder arbeitet Brückner vielleicht gar gegen seinen Willen Schwächen eines Romans heraus? Im Fall von Percival Everetts Roman trifft all das zusammen zu, je nachdem, in welcher Stimmungslage sich der Ich-Erzähler gerade befindet. Der heißt Zach Wells und ist Professor für Geologie und Paläontologie an einer Universität in Los Angeles. Er wird im Verlauf des Romans mit einer Reihe von einschneidenden Erfahrungen konfrontiert. Während das Verhältnis zu seiner Ehefrau Meg freundlich, aber nur noch lauwarm ist, liebt er seine 12-jährige Tochter Sarah tief und innig. Und von Beginn an schwebt über Everetts Roman eine unheilvolle Stimmung, die nahelegt, dass Zachs inneres Gleichgewicht nachhaltig erschüttert wurde.
Meine Tochter war der Grund dafür, dass ich jeden Tag aufwachte. Und ich hätte mich am liebsten umgebracht, weil ich mich in gewisser Weise schon damit abgefunden hatte, sie teilweise zu verlieren. Egoistischerweise sah ich meine Welt als illusionär, zerbrechlich. Etwas, das nur existierte, weil andere zuließen, dass es existierte. Mir wurde klar, dass ich ständig auf einen solchen Moment des Verlusts wartete, dass ich mich de facto tagtäglich mit dem Tod abfand, mich jedoch nie mit dem Leben abgefunden hatte. Ich biss mir so kräftig auf die Zunge, dass ich mich wieder einkriegte.
Zach Wells, der Ich-Erzähler, ist ein Afroamerikaner im Alter von etwa 50 Jahren. Man könnte meinen, dass die Stimme des knapp 30 Jahre älteren Christian Brückner für diese Figur deplatziert wirken könnte. Doch Erschütterung erzählt auf mehreren Ebenen von Verlusten, Demütigungen und Enttäuschungen und für deren Inszenierung trifft Brückners oftmals schleppender, manchmal auch die Endsilben kalkuliert vernuschelnder Vortrag den richtigen Ton. Allerdings kippt dieses Gleichgewicht zwischen Pathos und Resignation gelegentlich. Percival Everett hat als gliedernde Elemente kurze, fragmentarische Auszüge aus Zachs paläontologischen Forschungen in seinen Roman integriert. Die haben kaum mehr als bloß dekorative Funktion. Christian Brückners Vortrag dieser eingestreuten Passagen ist dann doch des Guten zu viel. Sie haben etwas Raunendes und wirken zum Teil unfreiwillig komisch.
Sieh gut ins Spelunka. Echmorphorus occidentalis. Zwei in Buschrattenbauten gefundene Fragmente. Die Stücke waren zu klein, um Messungen und die Bestimmung der Subspezies zu ermöglichen. Der Lappentaucher ist ein häufiger Zuggast- und Winterstandvogel.
Erschütterung spielt auf zwei Handlungsebenen. Zum einen bemerkt Zach an seiner Tochter Sarah merkwürdige Veränderungen. Es stellt sich heraus, dass sie an einer sehr seltenen genetischen Erkrankung leidet, die in absehbarer Zeit zum Tod führen wird. Das ist eine der Erschütterungen, die dem Roman seinen Titel gibt. Den Kontrast dazu bilden Schilderungen aus Zachs Universitätsalltag, der ihm unter dem Einfluss seiner familiären Probleme zunehmend aus dem Ruder läuft. Vor allem aber die Erzählung eines Ausbruchs, der dem Roman in der zweiten Hälfte eine wohltuende Dynamik verleiht. In einem im Internet gekauften Hemd findet Zach einen auf einen Zettel gekritzelten, auf Spanisch verfassten Hilferuf. Das nächste Paket desselben Anbieters aus New Mexico enthält den nächsten Zettel der gleichen Art. In einem irrationalen Reflex, mit dem Gedanken im Kopf, vielleicht fremden Menschen helfen zu können, wenn er schon seiner eigenen Tochter nicht mehr helfen kann, bricht Zach in ein Kaff nach New Mexico auf, um der Herkunft der geheimnisvollen Zettel auf die Spur zu kommen. Ohne weitere Erklärung lässt er Sarah, seine kranke Tochter, in der Obhut einer Pflegerin zurück. Seiner Frau Meg erzählt er, dass er eine Höhle erforschen müsse. Genau genommen stimmt das sogar. Es ist das Labyrinth seiner eigenen Gefühlslagen, aus dem Zach nicht mehr herausfindet. In New Mexico angekommen, wird er misstrauisch beäugt, vor allem von zwei Männern, die ihre Geschäfte vor Zach mit aller Macht verbergen wollen.
Im Näherkommen beäugten die Männer meinen Jeep wie Hunde, die bemerken, dass etwas anders ist als sonst. Als sie eintraten, machten sie mehr Lärm, als nur zwei Männer hätten machen sollen. Sie gebärdeten sich, als kämen sie aus einem schrecklichen Schneesturm herein, aber da war auch ohne das Stampfen ihrer hellbraunen Canvas-Stiefel kein Unwetter, weder Schnee noch Regen noch sonst etwas. Sie bedachten mich mit einem nicht allzu freundlichen Seitenblick, während sie am Tresen Platz nahmen.
In diesen Passagen, wie überhaupt im gesamten zweiten Teil des Romans, ist Christian Brückner in seinem Element. Für die lauernde, latente Atmosphäre der Bedrohung, die sich unter der brütenden Hitze von New Mexico langsam aufbaut, könnte man sich keinen geeigneteren Vorleser vorstellen. Das Hörbuch gewinnt in seinen besten Passagen ein hohes Maß an Intensität. Zack, dem an der Universität der Ruf eines Zynikers vorauseilt, begibt sich freiwillig in eine Situation, die für ihn hochgefährlich werden kann, und lässt dafür diejenigen zurück, die seiner Hilfe ebenfalls bedürfen. Spätestens mit dem von Everett nur dezent angedeuteten Tod seiner Tochter hat Zack nichts mehr zu verlieren. Die Anzeichen verdichten sich, dass in der Kleinstadt in New Mexico eine Reihe mexikanischer Frauen gegen ihren Willen festgehalten wird. Zack fährt über die mexikanische Grenze, um Unterstützung zu bitten. Der Polizist, an den er gerät, macht ihm allerdings wenig Hoffnung.
»Hier haben wir die Leichen von 8 Frauen gefunden«, sagte Deo Campo. Er trat mit seinen glänzenden Schuhen gegen die Erde. »Das ist die Realität, mit der wir es jeden Tag zu tun haben. Ich weiß nicht, ob mein Telefon klingelt und ich losfahren und mir eine Leiche ansehen muss. Jede Woche kommen Familien mit Geschichten und Fotos. Ich habe nicht die Zeit, den Spuren nachzugehen, die ich hier vorfinde, und schon gar nicht über Dinge jenseits der Grenze nachzudenken. Da, wo ihr Fuß ist, lag ein Kopf.«
Erschütterung ist ein merkwürdiger Roman. Seine kleinen Manierismen, sein hin und wieder bedeutungsheischendes Pathos der Kargheit werden in Christian Brückners Lesung ebenso herausgestellt wie die großen Stärken. Erschütterung ist ein Werk mit vielen eindringlichen Szenen, das sich am Ende sogar zu einem kriminalistisch aufgeladenen, spannenden Roadmovie entwickelt. Nur so viel sei verraten. Everetts düsteres literarisches Porträt eines Trauernden erfährt beinahe so etwas wie ein Happy End. Zumindest eine milde Form der weltlichen Erlösung liegt in der Luft.
Christoph Schröder besprach Percival Everett, Erschütterung, aus dem Englischen von Nikolaus Stingel, gelesen von Christian Brückner. Eine MP3-CD hat etwas über 9 Stunden an Dauer, ist bei Argon Hörbuch erschienen und kostet 19,95 Euro. Kommen wir zu unserer Rubrik in eigener Sache. Ein simpler Eingriff von Jael Inukai. Zu mir ins Studio gekommen ist Julika Tillmanns aus der Literaturredaktion. Frau Tillmanns, wie sind Sie auf die Autorin aufmerksam geworden? Jael Inukai ist vielleicht noch nicht allen ein Begriff.
Ja, das war ehrlich gesagt erst im ersten Corona-Jahr 2020. Da haben wir ja im Rahmen des ARD-Radio-Festivals zeitgenössische Autorinnen gebeten, Erzählungen über das Reisen zu schreiben. Und Jael Inukai hat damals die Geschichte der Anständige für uns geschrieben. Da ging es um Gefangenschaft und die Schrecken politischer Systeme. Und die Erzählung hat mir so gut gefallen, dass ich hellhörig geworden bin, als ich vom neuen Buch erfahren habe, und habe mich dann einfach noch weiter über diese Autorin informiert.
Und was haben Sie rausgefunden?
Ja, Jael Inukai ist 33 Jahre jung. Sie ist in Basel geboren und lebt heute in Berlin. Sie hat Philosophie studiert, später Dramaturgie. Und sie hat eigentlich schon immer traumatische Erfahrungen zum Gegenstand ihrer Texte gemacht. Mhm. Ihr erster Roman, Storchenbiss, aus dem Jahr 2012, der erzählt eigentlich von einem ganzen Netz von Figuren, die in traumatisierende Erfahrungen verstrickt sind. Unter anderem muss eine arme, 10-köpfige Schweizer Familie in den 1950er Jahren sich ein einziges Bett teilen und gibt dann nach und nach die Kinder in andere Familien ab. Und auch in ihrem zweiten Roman Mahlstrom werden wir in eine ganze Reihe von traumatisierenden Erfahrungen reingezogen, unter anderem in die Abgründe von gleich mehreren Missbrauchsgeschichten. Und dafür hat Inukai übrigens den Schweizer Literaturpreis bekommen. Also ich denke, man kann sagen, Inukai schreibt wirklich über relevante Themen und sie erzählt davon immer sehr vielschichtig.
Und um was genau geht es denn in dem Roman Ein simpler Eingriff?
Die Geschichte ist diesmal zeitlich nicht genau verortet. Sie spielt wohl in den 1950er oder 60er Jahren und sie wird aus der Rückschau erzählt. Und zwar von einer Krankenschwester namens Meret, die in einem damals ganz neuen Feld der Psychochirurgie arbeitet. Und gleich zu Beginn des Romans stellt Meret ihre Arbeit so vor.
Damals war ich Krankenschwester in einer Klinik, wo neuartige Eingriffe durchgeführt wurden. Jene Eingriffe sollten Menschen von ihren psychischen Störungen befreien und sie in eine neue Zukunft entlassen. Eine echte Zukunft. Nicht nur eine fortwährende Existenz. Ich hing an dieser Hoffnung. Die Arbeit in der Klinik war an Hoffnungslosigkeit sonst nicht gerade arm. Es kam oft genug vor, dass wir nichts mehr tun konnten. Ich war diejenige, die dem Doktor während des Eingriffs assistierte. Er navigierte seine Instrumente zur betroffenen Stelle im Gehirn und machte diese unschädlich. Die Frauen und Männer blieben dabei wach. So konnten wir sicher gehen, dass alles Gesunde unversehrt blieb. Ich hielt sie beschäftigt und nahm ihnen die Angst. Mitgefühl nannte ich das. Ich kann das gut, weil ich das Mitgefühl beherrsche.
Merit ist also durchaus selbstbewusst. Der Arzt wertschätzt ihre Arbeit nicht nur, sondern ist geradezu angewiesen auf ihr besonderes Talent zum Mitgefühl mit den Patientinnen. Und tatsächlich sind es vor allem Frauen, die diesem simplen Eingriff unterzogen werden und denen damit die Wut genommen werden soll, wie es der Arzt im Patientinnengespräch gerne nennt.
Diese Episoden, begann er. Das bin nicht ich. Er nickte. Ein dankbarer Einwurf. Nein, das sind nicht Sie. Natürlich nicht. Deshalb würde ich auch gerne dafür sorgen, dass Sie diese Wut wieder los sind. Wenn Sie mich lassen. Sie nickte zögerlich. Da ist etwas in Ihnen drin. Und ich werde es zum Schlafen bringen. Es wird Sie nicht mehr belästigen. Es schläft dann für immer. So einfach ist das. Der Doktor erklärte ihr das Vorgehen. Dabei ließ er alle Worte aus, die ihr unnötig Angst machen könnten. Der Vater kannte eine andere Version. Und das Personal nochmal eine andere. Aber das, was hier gesagt wurde, war nicht weniger wahr. Aller Einfachheit zum Trotz war es ein delikates Vorhaben. Angst machte die Dinge delikat. Die Frau hörte zu. Dazwischen fragte sie, »Tut es weh?« »Nein, es wird nicht wehtun.« Zum ersten Mal, seit die anderen ins Zimmer gekommen waren, suchte sie meinen Blick. Ich nickte zustimmend. Keine Schmerzen. Die kämen später.
Man muss leider sagen, diese Schilderung hat einen sehr realen Hintergrund. Tatsächlich wurde versucht, psychische Erkrankungen wie Depressionen mit der sogenannten Lobotomie zu heilen, in Anführungsstrichen. Das war ein Schnitt zwischen Thalamus und Frontallappen. Und in der Folge sind weltweit viele, viele Menschen gestorben. Wohlgemerkt nicht an den Depressionen, sondern an den Auswirkungen dieses Eingriffs.
Die Geschichte ist ja retrospektiv erzählt. Ich gehe also mal davon aus, dass sich die Haltung der Erzählerin zu diesem simplen Eingriff im Laufe der Zeit verändert.
Ja, Merits Glauben an die Macht der Medizin wird schon immer mehr gebrochen, obwohl sie hält lange daran fest. Ihre Emanzipation von der Klinik, von dem Arzt, dem Eingriff und ihrer Tätigkeit dabei, das ist ein sehr langer und, wie ich finde, auch sehr nachvollziehbarer Prozess. Und in dem spielen auch etliche andere Personen eine Rolle. Patientin natürlich, insbesondere Marianne, zu der Merit eine intensive Beziehung aufgebaut hat, bevor die dann ins Koma fällt. Und vor allem Sarah, Merits Kollegin und Zimmergenossin, die inzwischen auch ihre heimliche Geliebte geworden ist.
Sie vergrub ihre Finger in meinen Haaren. Sagst du mir, was passiert ist? Ich brauchte einen Moment. Ich drückte mein Gesicht ins Kissen. Dann kam es aus mir heraus. Der Eingriff, das zusammenhangslose Wort, der Abgrund, das Zimmer, das ich nicht verlassen durfte, die Blumen. Sarah hörte zu, sie nickte. Es gab Pausen, in denen ich dachte, alles gesagt zu haben. Du warst nur in diesem Zimmer die letzten Tage? Ja. Und ihr ging es davor gut? Nein, natürlich nicht. Wieder kam ein Schwall. Ich versuchte, Mariannes Wut zu beschreiben. Der lautlose Knall in ihrem Körper. Die Flut, die genauso verlässlich kam wie die Ebbe. Ich erzählte von anderen Patientinnen, von der Hoffnung und dem Frieden, wenn sie nach dem Eingriff die Augen öffneten. Sarah wartete, bis auch die letzten Wörter draußen waren. »Du kannst schon sehen«, sie zog die Hand aus meinen Haaren und fuhr sich über die Stirn, »dass das, was mit deiner Patientin passiert ist, nicht einfach nur ein Unglück ist.«
Das hört sich nach einer Reihe starker Frauen an.
Genau, das ist wirklich ein Roman voller starker Frauenfiguren mit einer zarten Liebesgeschichte im Zentrum, aber auch anderen bemerkenswerten Frauen, von denen noch gar nicht die Rede war, wie zum Beispiel Merets wütender Schwester oder der Ex-Freundin von Sarah, die ja eine große Lücke hinterlassen hat. Inukai hat auch dieses Figurengewebe wieder klug komponiert und sie erzählt diese Geschichte über seelische und körperliche Traumata und über weibliche Emanzipation, ja, mit großer sprachlicher Eleganz. Ihre Sprache ist immer ganz nah am Mündlichen und auf sehr poetische Weise verknappt. Und ich finde, das entwickelt einen großen Sog.
Wie wird das in der Lesung umgesetzt?
Ja, unsere Sprecherin ist Lisa Rödiner und ich finde, sie passt sehr gut auf den Text. Sie verkörpert eine sympathische und empfindsame, aber eben auch kantige Zielstrebigkeit. Und das Besondere an Lisa Rödiner, sie ist noch eine junge Schauspielerin, gerade mal 32 Jahre alt. Und sie bringt schon sehr viel Erfahrung als Sprecherin mit. Sie macht das schon mehr als 10 Jahre. Und durch diese Erfahrung und natürlich durch die Regie von Marlene Breuer gelingt es ihr so ganz souverän, einen Bogen durch das Werk zu schlagen. Es beginnt ja mit der etwas älteren Merit, die Rückschau hält. Aber dann ist man ganz schnell stimmlich und emotional in der Gegenwart dieser jungen und verliebten Krankenschwester auch. Und am Ende schließt sich dann wieder der Kreis. Und Lisa Rödiner macht nicht nur die einzelnen Szenen, sondern auch diesen ganzen Romanaufbau sehr gut hörbar, finde ich.
Vielen Dank, Julika Tillmanns. Wir sprachen über Jael Inukai, ein simpler Eingriff. Gelesen von Lisa Rödiner. 4 CDs haben eine Dauer von 4 Stunden und 30 Minuten, sind bei der Divan unter Mitwirkung von HR2 Kultur erschienen und kosten 22 Euro. Er war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 2009 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und er ist mittlerweile Autor von internationalen Bestsellern. Barack Obama. Heute sprechen wir über das Hörbuch »Ein amerikanischer Traum«, die Geschichte meiner Herkunft, meiner Familie und meiner Identität, das neu erzählt wurde. Dorothee Meyer-Karwick, wann hat Barack Obama denn diese Autobiografie geschrieben?
Schon ganz schön früh. Da war er erst 30 Jahre alt, frisch verheiratet, er hatte noch keine Kinder und er war noch gar nicht so in der Politik. Auf Deutsch erschien »Ein amerikanischer Traum, die Geschichte meiner Familie« 2008 bei Hansa. Nun wird es umgeschrieben. Und zwar für junge Leserinnen und Leser.
Also mit 30 eine Autobiografie zu schreiben, finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, es zeugt von einem gewissen Selbst- und Sendungsbewusstsein, das muss man schon sagen. Aber er sagt selbst darüber, er habe dafür gebrannt, etwas in der Gesellschaft zu verändern, also für mehr Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit zu sorgen. Und er schreibt, er habe es eben auch für sich getan, diese Autobiografie zu schreiben, als Chance, sich selbst zu befragen und kennenzulernen. Die Geschichte soll aber auch andere ermutigen, ihre Geschichte zu erzählen und auch wichtig zu nehmen und auch die Lebensgeschichten anderer zu achten.
Na dann mal ins Detail. Was erfahren wir denn über die Kindheit?
Naja, einiges, was wir natürlich alle schon so wissen. Barack Obama wuchs ja in Hawaii auf, unter der Obhut der Mutter und deren Eltern, also seinen Großeltern, Gramps und Tut genannt. Der Vater stammte aus einem kleinen Dorf in Kenia, kam aber in die USA, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und auf Hawaii lernte er dann Baracks Mutter Anne kennen. Sie heirateten 1960, obwohl Heiraten von Schwarzen und Weißen damals nicht so üblich waren. Ein Jahr später wurde Barack geboren, die Ehe ging auseinander, die Ehe der Eltern, der Vater ging nach Kenia zurück. Die Mutter hat dann nochmal geheiratet, ging dann mit dem Mann und Barack nach Indonesien. Auch diese Ehe zerbrach und dann kehrten Mutter und Sohn nach Hawaii zurück.
Welche Rolle hat damals für ihn seine Hautfarbe gespielt? Seine Mutter war ja weiße, seine Großeltern waren es auch.
Also die unterschiedliche Hautfarbe spielte erst nach und nach eine Rolle für ihn, zumal auf Hawaii relativ viele, ja, sagen wir mal, dunkelhäutigere Menschen leben. Es wurde für ihn ganz klar, als er beispielsweise in einer Zeitschrift las, dass sich Schwarze versuchten, die Haut zu bleichen. Das hat ihn ein bisschen schockiert. Und dann, als er auf die höhere Schule kam, gab es so ein einschneidendes Erlebnis. Also bei der Einschulung setzte er sich neben Frederick, ebenfalls neu in der Klasse. Und die Klassenlehrerin Miss Hefti rief dann alle Namen auf. Und da hören wir mal rein, es liest Moses Leo.
Als sie meinen vollen Namen vorlas, Barack Hussein Obama, ging ein Kichern durch den Raum und Frederick beugte sich zu mir. »Ich dachte, du heißt Barry.« »Möchtest du, dass wir Barry zu dir sagen?«, fragte Miss Hefti. »Ich finde, Barack ist ein wunderschöner Name. Dein Großvater hat mir gesagt, dass dein Vater Kenianer ist. Ich habe eine Zeit lang in Kenia gelebt und dort Kinder in deinem Alter unterrichtet. Es ist ein wunderschönes Land. Weißt du, welchem Stamm dein Vater angehört?« Diese Frage löste noch mehr Gekicher aus. Einen Moment lang wusste ich nicht, was ich antworten sollte. »Luo«, sagte ich schließlich. Ein blonder Junge hinter mir wiederholte das Wort mit kreischender Stimme, was klang wie ein Affe. Die anderen prusteten los. Erst nach einer strengen Ermahnung durch Miss Hefty beruhigten sie sich wieder und der Nächste konnte aufgerufen werden. Den Rest des Tages war ich wie betäubt. Ein rothaariges Mädchen fragte mich, ob es meine Haare anfassen dürfe, und war beleidigt, als ich das ablehnte. Und ein pausbäckiger Junge wollte wissen, ob mein Vater ein Menschenfresser wäre.
Tja, das war ein einschneidendes Ereignis für ihn. So bekam Barack dann das Gefühl, eben nicht dazu zu gehören. Natürlich haben sich die Kinder später an ihn gewöhnt und er hatte dann irgendwann auch weiße Freunde. Und da beschreibt er dann eben auch, wie unbehaglich es für diese war, als er sie mal, da war schon älter, mit zu einer Party von Schwarzen nahm und wie isoliert und begafft sich die Weißen da plötzlich vorkamen. Also so eine latente Diskriminierung gab es immer wieder, aber das weckte bei Barack Obama auch den Ehrgeiz und den Wunsch, die Gesellschaft zu verändern. Er studierte dann, ging nach Chicago, um als Sozialarbeiter zu arbeiten und versuchte dort beispielsweise eine Jobbörse zu installieren und die Wohnsituation für Arme zu verbessern. Und dazu hören wir noch ein Beispiel. Da geht es um die langsam wohlhabenderen Schwarzen.
Mit der Verabschiedung fairerer Wohnungsgesetze, die den weißen Haus- und Grundstücksbesitzern untersagten, Kaufgesuche von Schwarzen abzulehnen, zogen nach und nach auch Schwarze in weiße Wohnviertel. Nicht, weil sie unbedingt unter Weißen leben wollten, wie sie mir sagten, sondern weil man sich dort ein Haus mit einem kleinen Garten leisten konnte, es bessere Schulen gab und die Geschäfte billiger waren. Vielleicht taten sie es auch einfach deshalb, weil sie es nun konnten. Wenn ich ihnen zuhörte, musste ich oft an die Geschichten denken, die Gramps und Toot und meine Mutter mir erzählt hatten. Geschichten von Not und Migration und der Sehnsucht nach etwas Besserem. Doch es gab da einen unübersehbaren Unterschied. In diesen neuen Geschichten flohen die weißen Familien, als die Schwarzen kamen. Wie Löwenzahn auf einer Sommerwiese tauchten Schilder mit der Aufschrift »Zu verkaufen« auf. Steine flogen durch die Fenster schwarzer Familien und besorgte Eltern riefen ihre Kinder, die draußen unschuldig spielten, ins Haus. In weniger als 6 Monaten wechselten die Bewohner ganzer Blocks, in weniger als 5 Jahren die ganzer Viertel. Sobald Schwarze und Weiße aufeinander trafen, endete es stets in Zorn und Leid. Die Gegend hatte sich nie richtig von diesem Umbruch erholt. Geschäfte und Banken waren mit ihren weißen Kunden fortgezogen und die kommunalen Dienstleistungen hatten sich verschlechtert.
Tja, da sieht man, wie mühsam langfristige Verbesserungen zu erringen sind.
Wir haben als Sprecher Moses Leo gehört. Ich mag seine Stimme. Wie ist es Ihnen beim Hören ergangen?
Also erstmal, er ist ein deutsch-südafrikanischer Schauspieler und Performer, wie das heutzutage heißt, Jahrgang 1984. Ja, ich mag ihn auch. Er hat so eine weiche, unaufdringliche Stimme. Sie klingt ziemlich entspannt und hat mich trotzdem auch richtig gefesselt, weil er so auch die Nachdenklichkeit des Textes gut mitträgt, auch gut in die wörtliche Rede reingeht, ohne zu stark zu forcieren. Also für mich war es ein sehr angenehmer Begleiter durch das Hörbuch.
Nochmal zu Barack Obamas Familie. Sein Vater war ja zurückgegangen nach Kenia, hat dort auch nochmal geheiratet. Hat denn Barack seinen Vater eigentlich jemals wiedergesehen?
Ja, hat er schon, aber trotzdem die Verbindung war kaum vorhanden. Er hat seine Familie mit einigen Halbgeschwistern in Kenia erst kennengelernt, als der Vater dann tot war. Also er hatte lange Zeit richtig Scheu, dorthin zu reisen. Aber auch darüber schreibt er sehr ausführlich und auch hier schreibt er sehr differenziert. Was schön für ihn ist, erstmal ist er in Kenia eben nicht der Außenseiter, sondern gehört als dunkelhäutiger Mensch zur Mehrheit. Aber er sieht, auch hier gibt es Probleme, auch hier gibt es Neid und Konflikte zwischen den Menschen. Das Hörbuch endet dann mit seinem Entschluss, nach Harvard zu gehen, um dort weiter zu studieren.
Letztendlich wissen wir ja, was aus ihm geworden ist. Wie ist der Text? Er wendet sich ja an Kinder bzw. Jugendliche.
Also ich finde, der Ton stimmt absolut für 13-Jährige und aber auch Ältere und auch Erwachsene. Also die können sich das auch sehr gut anhören. Ein bisschen typisch amerikanisch, so man spürt immer so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Was ich aber gut finde, ist, das Hörbuch strahlt wirklich Optimismus aus. Es zeigt aber auch, dass man immer sehr hartnäckig bleiben muss und auch, dass es für alle Seiten schwierig ist, aufeinander zuzugehen.
Barack Obama, ein amerikanischer Traum, neu erzählt für junge Hörerinnen und Hörer. Die ungekürzte Lesung mit Moses Leo gibt es auf einer MP3-CD mit einer Dauer von etwas über 8,5 Stunden. Das Hörbuch ist für Kinder ab 13 geeignet, ist bei der Hörverlag erschienen und kostet 20 Euro. Das war die Hörbuchzeit. Einen schönen Tag weiterhin wünschen Ihnen Dorothee Meyer-Karwick, Julika Tillmanns und Nicole Abraham.